Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Zero Covid, das ist in China Geschichte. Das Virus fegt da ja jetzt durch das Land. Ich sag's mal einfach so, wie es den Menschen dabei geht, auf welche Bedingungen die Pandemie hier trifft. Darüber wissen wir wenig. Bilder, die uns erreichen, sind wenn meist aus den größeren Städten. Aber wie sieht es aus mit den vielen, vielen Millionen Menschen, die dort auf dem Land auch leben? Das ist ein nahezu komplett blinder Fleck. Jemand, der sich mit der Lage der Landbevölkerung in China beschäftigt, auch Armut dort, ist Hans Kühner, Sinologe im Ruhestand, inzwischen aber nach wie vor auch außerordentlicher Professor an der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Und weil das bei dem Thema so wichtig ist, woher kommt unser Wissen aus China, ordnen wir das direkt am Anfang ein. Hallo, Herr Kühner.
Guten Morgen.
Herr Kühner, Sie haben jetzt im Herbst gerade einen Aufsatz zur Lage der Landbevölkerung in China veröffentlicht. Armut in China heißt er. Warum haben Sie das angepackt und warum genau jetzt?
Ja, das Thema, die Lebensverhältnisse der chinesischen Landbevölkerung, interessiert mich schon seitdem ich mit China zu tun habe, seitdem ich mich mit China wissenschaftlich beschäftige. Aber ich habe dieses Thema aktuelle Situation und chinesische Agrarpolitik jetzt erst mit diesem Aufsatz und mit diesem Projekt wissenschaftlich bearbeitet, weil mir bisher die Datenlage, die Quellen und die Statistiken als zu komplex erschienen und zu unzugänglich. Ich war ja seit 40 Jahren immer in China unterwegs und habe mich dort viel auf dem Land, auf den Dörfern bewegt, zu Fuß, mit dem Fahrrad. Und bin direkt in Kontakt gekommen mit Bauern, mit Dorfbewohnern. Und es schien mir eine Diskrepanz unübersehbar, die Diskrepanz auf der einen Seite zwischen der Realität der Leben, des Lebens dieser Dorfbevölkerung und dem, was wir im Westen in der Presse, in den Medien lesen, was meistens aus der Perspektive der Städte berichtet wird. Und auf der anderen Seite eine Diskrepanz zu den Erfolgsmeldungen in der Presse, zu den Erfolgsmeldungen der chinesischen Regierung über den Sieg, über die Armut, über die 800 Millionen Chinesen, die aus der Armut gerettet worden seien. Das schien mir wichtig, diese Behauptungen, diese Siegesmeldungen mir genauer anzuschauen und vielleicht auch in Frage zu stellen, weil sie mir nicht mit dem realen Erleben übereinzustimmen schienen.
Sinologie ist Forschung unter sehr schwierigen Bedingungen. Letztlich wissen wir das auch. Aber worauf genau basiert denn dann jetzt das, was Sie uns gleich schildern, vielleicht knapp gebündelt? Was sind das überhaupt für Quellen, mit denen Sie arbeiten können?
Es gibt natürlich Statistiken und Datensammlungen des chinesischen Statistikamtes und der internationalen Institutionen. Es gibt Untersuchungen von westlichen und chinesischen Ökonomen. Es gibt Feldforschungen und vor allem gibt es auch Reportagen von chinesischen Soziologen und Journalisten, die allerdings schon etwas weiter zurückliegen, als die Öffentlichkeit in China noch etwas liberaler war. Aber jede dieser Quellen hat ihre Probleme. Die chinesischen Statistiken sind nicht unbedingt glaubwürdig. Feldforschungen sind auch keine Garantie dafür, dass die wirklichen Verhältnisse wiedergegeben werden, denn chinesische Befragte geben oft Antworten, die schon vorher mit ihren Vorgesetzten abgesprochen sind und die nicht wirklich das berichten, was tatsächlich auf dem Land los ist. Also man muss alle diese Informationen und Quellen noch aus einer anderen Perspektive sich anschauen und überprüfen, ob sie auch tatsächlich plausibel ist. Die andere Perspektive sind beispielsweise diese unabhängigen Dokumentationen und Reportagen von chinesischen Soziologen oder eben der eigene Augenschein. Und das ist nach meiner Erfahrung sehr wichtig, dass man den eigenen Augenschein mit den Statistiken konfrontiert.
Und wenn Sie das jetzt bündeln im Rahmen der Möglichkeiten, in welcher Situation hat SARS-CoV-2 die Menschen dort jetzt auf dem Land getroffen?
Also generell muss man sagen, man kann nicht von einer ländlichen Bevölkerung im Allgemeinen reden, genauso wenig wie man von den Chinesen im Allgemeinen reden kann, denn die Lage ist in den Dörfern sehr unterschiedlich. An den östlichen Provinzen, in den Gebieten entlang der Küste ist die Lebenssituation sehr viel besser und die Einkommen sind höher. Je weiter wir ins Landesinnere, also nach Westen kommen, desto schwieriger werden die Lebensbedingungen, desto größer wird die Armut. Aber generell gesagt ist es so, dass ein großer Teil der Dorfbewohner, die im arbeitsfähigen Alter sind, inzwischen in die Städte abgewandert sind, um Arbeit zu suchen. Der Anteil der alten Menschen in den Dörfern ist sehr hoch und der Anteil von Kindern und Jugendlichen ist ebenfalls sehr hoch, wobei die Kinder und Jugendlichen meistens die Kinder der migrantischen Arbeiter sind, die in den Städten unterwegs sind, die auf dem Land bei den Großeltern leben müssen. Die dörfliche Bevölkerung lebt auch nur noch zu einem geringen Teil von der Landwirtschaft. Überwiegend beziehen sie Einkommen aus den Überweisungen ihrer Familienangehörigen in den Städten. Man findet zwar keine extreme Armut mehr, in dem Sinn, dass es Hungersnöte gibt oder dass man extrem unterernährte Kinder findet, wie man sich generell die Armut vorstellt. Aber wenn man die Maßstäbe anlegt, die für Middle-Income-Countries, also Länder mit mittleren Einkommen des Südens gelten oder die da angewendet werden, dann gibt es in China immer noch viele 100 Millionen Arme. Der chinesische Premierminister Li Keqiang hat vor 2 Jahren noch davon gesprochen, dass 600 Millionen Menschen in China in Armut leben, das heißt mit weniger als 1.000 Yuan im Monat auskommen. Und diese 600 Millionen leben fast ausschließlich in den Dörfern auf dem Land.
Und wie ist die Gesundheitsversorgung dort? Also gibt es überall dann etwas, auf das man zurückgreifen kann, im Fall jetzt einer Erkrankung oder sogar schwereren Erkrankung?
Auch da ist es wieder schwierig zu generalisieren und vor allem ist es wichtig, sich zu vergegenwärtigen, dass es in China eine große Kluft zwischen Stadt und Land gibt, viel größer als vielleicht in europäischen Ländern und auch dadurch noch verschärft, dass in China der Anteil der Landbevölkerung immer noch sehr hoch ist. Die Gesundheitsversorgung der Menschen in den Dörfern ist sehr viel schlechter als die Gesundheitsversorgung in den Städten, immer noch. Es gab im alten sozialistischen System in den Dörfern Polikliniken, wobei die Kommunen und Genossenschaften sich selbst um die gesundheitliche Versorgung der Bauern kümmern mussten. Das heißt, die Dörfer mussten das aus ihren eigenen Mitteln finanzieren. Als dann aber die Landwirtschaft privatisiert wurde, wurden diese Gelder ebenfalls knapp und dieses System der kollektiven Gesundheitsversorgung, das natürlich auch nicht vollkommen war, ist zusammengebrochen. Die medizinische Versorgung auf den Dörfern ist jetzt in erster Linie in der Hände von privaten Dorfkliniken. Da, wo es diese Dorfkliniken gibt, da habe ich die Zahl, dass nur in der Hälfte der chinesischen Dörfer überhaupt Ärzte bzw. eine ärztliche Versorgung vorhanden ist.
Und wenn ich jetzt weiß, es gibt fast 500 Millionen Menschen auf dem Land in China und Sie sagen, nur in jedem zweiten Dorf etwa ist eine ärztliche Versorgung gewährleistet, jedenfalls soweit wir es wissen, dann heißt es ja, dass sehr, sehr viele Millionen Menschen eigentlich keinen Arzt in der Nähe haben in dieser Situation jetzt, wo eigentlich das Virus ja dann jeden trifft.
Das ist richtig, ja. Die müssen in die größeren Gemeinden, in die Kliniken, in die kommunalen oder in private Kliniken, in den größeren Gemeinden. Und erschwerend kommt dann noch hinzu, dass die ärztliche Versorgung, die medizinische Versorgung zunächst aus der eigenen Tasche bezahlt werden muss. Also die Patienten müssen das Geld vorstrecken. Und das ist dann natürlich schwierig, wenn es um stationäre Behandlung geht. Das kann dann schon sehr teuer werden.
Haben die Menschen denn das Geld?
Oft führt es dazu, dass sie sich verschulden müssen, dass sie in der Verwandtschaft Geld ausleihen müssen. Und oft führt es auch zum finanziellen Ruin, wenn es tatsächlich schwere Erkrankungen sind. Was man aber erwähnen muss, es gibt seit 2003 eine Krankenversicherung, auch für die ländliche Krankenversicherung. Bevölkerung, denn das war System ist untragbar geworden. Diese Krankenversicherung umfasst inzwischen den größten Teil der ländlichen Bevölkerung. Aber wie gesagt, sie müssen das Geld vorstrecken und können dann eine Erstattung beantragen, wobei die ambulante Versorgung nicht bezahlt wird und auch die stationäre Versorgung wird nur auf der dörflichen Ebene voll erstattet. Und wenn es sich um schwerere Krankheiten handelt, wo man in größere, bessere Kliniken gehen muss, dann muss man die Hälfte oder mehr als die Hälfte aus der eigenen Tasche bezahlen. Und das kann natürlich für Dorfbewohner katastrophal sein.
Und wenn wir jetzt wissen, dass in den Dörfern vor allem Großeltern mit Kindern leben, die die Kinder derjenigen sind, die in den Städten arbeiten als Wanderarbeiter. Und dann stellen wir uns vor, dass SARS-CoV-2 ja vor allem bei Älteren schwerer ist. Dann habe ich jetzt das Bild von Haushalten vor Augen, wo kranke Großeltern sind, die vielleicht die Kinder nicht mehr versorgen können.
Das will ich mir gar nicht vorstellen, wie diese Situation ist. Wir haben wenig Informationen darüber, wie jetzt konkret die Lage auf dem Land ist und wie die Perspektiven sind. Da können wir nur abwarten, dass es Berichte gibt. Aber wir wissen, dass vor allem die Impfquote bei den Älteren relativ gering ist, dass beispielsweise bei den über 80-Jährigen der volle Impfschutz nur bei 40% vorhanden ist und bei den über 60-Jährigen auch mehr als ein Drittel keinen vollen Impfschutz hat. Und wenn man sich die gesundheitliche Versorgung auf dem Land ansieht, dann können wir davon ausgehen, dass die meisten dieser nicht oder wenig geschützten alten Menschen in den Dörfern leben. Und wenn es dann tatsächlich zu dieser hohen Zahl von Infektionen kommt, wird das natürlich katastrophal.
Gibt es denn Wissen, wie sehr Corona da, ja, ich sage mal, schon durchgerauscht ist? Also passiert das gerade erst oder ist das vielleicht sogar schon vor einiger Zeit passiert und wir haben es gar nicht mitbekommen? Wir haben ja viele Bilder auch nur aus den Städten.
Das ist auch das große Problem, dass wir wenig Berichte über die Zustände in den Dörfern haben. Das hängt auf der einen Seite damit zusammen, dass die westlichen Beobachter und auch die chinesischen Kontakte alle in den Städten basiert sind und auch die Chinesen oft nicht mehr über die Zustände auf dem Land wissen als wir, wegen dieser erwähnten Kluft zwischen den Dörfern und der Stadt. Aber also ich kann da nur Vermutungen anstellen. Die Tatsache, dass die letzten 3 Jahre strenge Kontaktbeschränkungen geherrscht haben und dass auch keine Reisen stattgefunden haben, dass es keinen Tourismus gab, die spricht dafür, dass die ländliche Bevölkerung relativ wenig mit dem Virus in Kontakt gekommen ist. Und die spricht auch dafür, dass es noch keine Grundimmunität in den Dörfern gibt. Sichere Daten kenne ich dazu nicht.
Jetzt steht das chinesische Neujahrsfest an am 22. Januar und viele Familien werden sich da, wie es aussieht, dann wieder jetzt das erste Mal auch treffen. Was ist das für eine Lage dann?
Ja, das chinesische Neujahrsfest ist traditionell immer die Gelegenheit, wo die in die Städte abgewanderten Arbeiterinnen und Arbeiter ihre Heimat besuchen. Und natürlich warten die jetzt schon seit 3 Jahren darauf, dass sie endlich wieder zurückreisen können, dass ihre Familien, ihre Kinder sehen. Ich weiß nicht, ob ich die Zahl 300 Millionen schon genannt habe. Also es wird befürchtet, dass diese 300 Millionen oder mehr sich auf den Weg machen und dann kommt es natürlich zu einer massiven Infektionswelle. Das ist alles wohl von der chinesischen Regierung nicht so wirklich gründlich bedacht worden. Ich habe jetzt gelesen, dass die staatliche Gesundheitskommission dazu aufruft, zum Neujahrsfest nicht in die Heimat zu reisen, auf diese Reise zu verzichten. Aber ob ein Aufruf der Regierung angesichts der Erfahrungen der letzten 3 Jahre jetzt genügen wird, um die Arbeiterinnen und Arbeiter davon abzuhalten, das möchte ich bezweifeln.
Die Lage der Wanderarbeiter, sind diese Menschen denn in den Städten gut versorgt? Also fallen sie unter die Infrastruktur, die in den Städten vom Gesundheitssystem aufgebaut ist?
Das ist ein Thema, das ist wahrscheinlich schwer zu vermitteln bei uns, denn diese Wanderarbeiter werden zwar als städtische Bevölkerung gezählt in den Bevölkerungszählungen und in den Statistiken, sodass es heißt, dass inzwischen 60% der chinesischen Bevölkerung in den Städten wohnt. Wenn man aber sich die Daten über die Einwohnerregistrierung anschaut, dann sind es immer noch nur 40%. Es gibt also eine Diskrepanz von 20 Millionen, die in den Städten wohnen, aber nicht in den Städten als Einwohner registriert sind. Und das sind eben in erster Linie die Migranten, die in der Bauindustrie oder im Servicesektor arbeiten, vorwiegend, aber auch in den Textilindustrie und so weiter. Und das heißt, wenn sie dort nicht registriert sind in den Städten, dann können sie ihre Kinder nicht kostenlos in die Grundschule und nicht in die Mittelschule schicken. Deshalb also werden die Kinder aufs Land geschickt. Und dann können sie auch nicht die Vergünstigungen bekommen, die das städtische Gesundheitssystem und die städtische Krankenversicherung bieten. Sie können sich also nur zu Hause in ihren Dörfern in der ländlichen Krankenversicherung versichern. In den Städten müssen sie also ihre Krankheitskosten selbst bezahlen. Und das schließt sie eigentlich aus dem ganzen Bereich der sozialen Sicherung aus weiterhin.
Das bedeutet dann aber ja, dass diese Menschen, die eben als Wanderarbeiterinnen oder Wanderarbeiter in den Städten sind, ebenfalls in einer sehr prekären Situation sind jetzt beim Durchlaufen von Omikron.
Ich würde sagen, die sind nicht nur jetzt in einer prekären Situation, sondern generell ihre Lebenssituation ist sehr prekär, weil sie ja nicht wirklich legal in den Städten leben und arbeiten dürfen. Sie haben einen halblegalen Status, sie werden geduldet. Und es ist immer noch nicht gelungen, dieses System der Einwohnerregistrierung, das die Bewohner auf ihren Wohnort festlegt, zu reformieren oder abzuschaffen. Sie haben auch keinen Anspruch auf eine Rentenversicherung über das hinaus, was der ländlichen Bevölkerung an Rentenversicherung neuerdings zugestanden ist, was natürlich viel weniger ist als das, was die Arbeitskräfte in den Städten bekommen können.
Und was denken Sie, wann werden wir mehr wissen, also wirklich an Zahlen, was da gerade in dieser Phase der Pandemie in dem Land passiert? Werden wir da, ich sag mal überspitzt, ewig warten oder können wir zeitnah vielleicht auf fundierteres Wissen hoffen?
Ich denke, nach den bisherigen Erfahrungen wird es lange dauern. Vielleicht so lang wie in der Sowjetunion, als erst nach 1989, nach dem Sturz des Regimes, die Archive geöffnet werden. In China müsste ein liberaleres Regime an die Stelle des gegenwärtigen Systems treten, bis die Informationen alle zugänglich gemacht werden.
Wir haben wenig Informationen über die Lage in China jetzt beim Durchrauschen von Omikron in dem Land. Hans Kühner, Sinologe, war das, mit Wissen über die Lage der fast 500 Millionen Menschen in den ländlichen Regionen. Vielen, vielen Dank, Herr Kühner, dass Sie das jetzt mit uns geteilt haben und das eingeordnet haben.
Ich danke Ihnen.